Bayern 2. Shalom.
Jüdisches Denken und jüdisches Leben im Radio heute am 5. Kislev 5785. Ich bin Michael Strassmann und sage auch heute Shalom Uvracha in unserer Quadranz Yiddishkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Wir haben sie noch in den Ohren, all die Ansprachen, die Reden, die Vorträge und die Appelle zum 35. Jahrestag des Falles der Mauer in Berlin. Schauen wir jetzt 35 Jahre zurück. Ende des Jahres 1989 war nicht viel los in unseren jüdischen Gemeinden. In der Bundesrepublik gibt es damals 50 Gemeinden mit insgesamt etwa 30.000 Mitgliedern. In der DDR dagegen nur 5 Gemeinden mit insgesamt etwa 400 Mitgliedern. Auf beiden Seiten der Berliner Mauer und des innerdeutschen Todesstreifens sind die Mitglieder der jüdischen Gemeinden überaltert. Das Judentum in Deutschland war vor 35 Jahren kurz vor dem Verschwinden. Doch dann fällt am 9. November 1989 der eiserne Vorhang und in Folge wird auch die jüdische Gemeinschaft in Ost und West vereinigt. Obwohl da durchaus zusammenwächst, was zusammengehört, erleben wir ein Zusammenwachsen voller Zweifel, voller Ängsten und voller Spannungen. Denn sehr unterschiedliche politische Prägungen und Erwartungen, die Debatte um die unrühmliche Staatssicherheit der DDR und eine plötzliche Zuwanderungswelle aus Osteuropa sorgen nicht nur für innerdeutsche, sondern auch für innerjüdische Turbulenzen. Unser Shalom-Reporter Jens Rosbach über ein holpriges Zusammenwachsen, das vor 35 Jahren begonnen hat.
Als die Mauer aufging, fand ich toll. Herrlich, ich habe die Zeit geliebt mit der Anarchie. Das wollte ich auch.
Eva Nickel erinnert sich genau. Die heute 76-jährige Ostberliner Jüdin sympathisiert damals mit den Bürgerrechtlern des Neuen Forum. Sie will eine andere, eine wirklich demokratische DDR, aber keine Vereinigung beider deutscher Staaten.
Ich hatte richtige Angst, dass jetzt wieder das vierte Deutsche Reich mit einem Großdeutschland aufgebaut wird. Dass Antisemitismus kommt, dass Nazis wiederkommen und wir dann wieder eine Diktatur haben.
So denken zur Wendezeit viele der rund 400 jüdischen Gemeindemitglieder. Zur allgemeinen revolutionären Aufregung und zur Angst vor einem Beitritt zur Bundesrepublik kommen weitere große Erschütterungen. Denn 1989-90 werden immer neue Stasi-Spitzel im Osten enttarnt. Darunter zahlreiche jüdische Gemeindemitglieder und Gemeindefunktionäre.
Ich habe da eine ganze Gefühlswelt erlebt. Mit Hass, mit Wut, mit körperlicher Abneigung, umdrehen und am liebsten kotzen, Entschuldigung, ja, so wollen. Auch mit Zuneigung zu einigen, wo ich gemerkt habe, Donnerwetter, die hatte ich ja geschützt. Aber ich muss dazu sagen, ich selbst war auch Knetmasse in der DDR.
Zum Hintergrund, zahlreiche deutsche Juden, die die Shoah überlebt hatten, gingen nach Kriegsende in die sowjetische Besatzungszone. Sie wollten ein besseres, ein sozialistisches Deutschland aufbauen. Doch kaum war die DDR gegründet, startete die SED Anfang der 50er Jahre eine judenfeindliche Kampagne, gesteuert aus Moskau. Daraufhin flüchteten Hunderte der rund 2000 Gemeindemitglieder in den Westen. Wer in der DDR blieb, musste oder wollte sich anpassen. Die SED-Staatsführung benutzte die damals 8 jüdischen Ostgemeinden, um sich den Anschein von Religionsfreiheit sowie ein antifaschistisches Image zu geben. Viele DDR-Juden, oft als sogenannte Opfer des Faschismus privilegiert, spielten, zumindest nach außen hin, mit. Selbstkritisch räumt Zeitzeuge Nickel ein.
Wir haben natürlich alle im Sinne der DDR gesprochen.
Als die Mauer fällt, ahnt der Westberliner Jude Micha Guttmann, was auf ihn zukommt. Der heute 77-Jährige ist zu jener Zeit Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Synagogengänger in der DDR betrachtet er wegen ihrer oftmaligen Nähe zum SED-Regime mit Skepsis.
Dieses Vertrauen am Anfang war bei mir nicht vollständig da.
Doch Micha Guttmann hat eine Mission zu erfüllen, eine Inventur der DDR-Gemeinden, den Aufbau von Ostlandesverbänden und ihre Integration in den Zentralrat. Dafür muss er mit den Gemeindemitgliedern in Ost-Berlin, Leipzig oder Dresden klarkommen, ob sie nun heimlich, offiziell, freiwillig oder aus Angst mit dem SED-Regime kooperiert haben.
Es gab ja keine anderen Gesprächspartner. Es gab nur diese Gesprächspartner, die Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren.
Die Aufnahme der wenigen 100 ostdeutschen Juden in die 30-köpfige Westgemeinschaft verläuft, ähnlich wie die Vereinigung auf politischer Ebene, nicht unbedingt gleichberechtigt. Eva Nickel arbeitet zu DDR-Zeiten als Berufspädagogin und engagiert sich nach Feierabend in der Ostberliner Gemeinde, etwa beim Kinderunterricht. Anfang der 90er Jahre wird sie von der wiedervereinigten Berliner Gemeinde angestellt. Bis heute klagt sie über eine fehlende Feinfühligkeit der damals rund 6000 Juden im Westteil der Stadt.
Natürlich wurden wir von den Westberliner Juden absolut geschluckt, als Anhängsel betrachtet. Die Ostberliner haben sich nie aufgenommen gefühlt in der Gemeinde.
Micha Guttmann arbeitet heute als Anwalt sowie Kommunikationsberater und betreut die jüdische Sendung im Deutschlandfunk. Guttmann betont, für Ost-West-Befindlichkeiten sei damals keine Zeit gewesen. Denn ab 1990 kamen tausende Juden aus der zerfallenden Sowjetunion nach Deutschland. Die meisten Zuwanderer sprachen kein Deutsch, wussten nicht viel über die jüdische Religion und hatten weder Jobs noch Wohnungen.
Und Sie können sich denken, dass die jüdischen Gemeinden total überlastet waren. Total.
Durch die große Zuwanderung aus dem Osten wurde in der jüdischen Gemeinschaft das Thema Mauerfall und Wiedervereinigung schnell in den Schatten gestellt. Dabei ist es bis heute geblieben.
Bayern 2. Shalom.
An jedem Samstag, an jedem Schabbat lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge ein Stück aus unserer Weisung, ein Stück aus unserer Tora. Immer schön der Reihe nach. Wir lesen derzeit im ersten Buch Mose, im Sefer Bereshit. Und dort lesen wir morgen den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 7. Diese Parashat HaShavua heißt Vayitze und er zog aus. Vayitze Yaakov und Jakob zog aus. Mi Beersheva aus Beersheva. Bei Jelech Charana und er ging nach Charan. Nun übergebe ich den Sprechstein an unseren geschätzten Funkrebben, an Rabbiner Joel Berger.
Unser Leseabschnitt für diesen Schabbat erzählt uns, wie unser dritter und letzter Erzvater Jakob von Beersheva nach Charan flieht. Denn Jakob hat seinen älteren Zwillingsbruder Esau um das Recht als Erstgeborener gebracht, und Jakob muss Esaus Rache fürchten. Im fremden Charan gründet Jakob eine Familie, und wir lesen, wie Gott auch unserem Jakob den Schutz und die Segnungen verheißt, die er vorher schon seinem Großvater Abraham und seinem Vater Isaak versprochen hat. Jakob ist also bewusst, dass ihn der Herr stets begleiten wird. Zu Beginn der Parascha lesen wir von Jakobs berühmten Traum. Im Schlaf sieht er eine Himmelsleiter, die von der Erde bis hinauf in den Himmel reicht. Und Jakob sieht Engel, die auf der Leiter auf- und absteigen. Der Aufstieg und Abstieg der Engel auf der Himmelsleiter kann als Symbol gesehen werden für das ständige Hin und Her unseres eigenen, geistigen und seelischen Zustandes. Wir alle erleben in unserem Leben und in unserem Glauben Höhen und Tiefen. Aber die Leiter zwischen Himmel und Erde bleibt fest verankert. Und Gott bleibt beständig. Weiter lesen wir, wie Jakob in Charan bei seinem Onkel Laban ankommt. Und wir lesen, wie sich Jakob in Labans Tochter, in seine Cousine Rachel, verliebt. 7 Jahre lang arbeitet Jakob bei seinem Onkel Laban in der Hoffnung, Rachel endlich heiraten zu dürfen. Doch Laban hintergeht ihn und führt Lea, in Jakobs Zelt, Lea, Rachels noch unverheiratete ältere Schwester. Und so heiratet Jakob zuerst Lea, bevor er noch einmal 7 Jahre lang um Rachel arbeiten muss. Alles in allem 20 Jahre lang bleibt Jakob bei seinem Onkel Laban in Charan, wo er viele Intrigen erlebt und erleidet. Die Zeit bei Laban ist für Jakob eine Lektion in Geduld, in Durchhaltevermögen und in der Fähigkeit, unangenehme Herausforderungen zu bestehen. Sie ist auch eine Lektion über ethisches Verhalten, denn trotz aller Intrigen, aller Täuschungen und Schwierigkeiten bleibt Jakob rechtschaffen und versucht sich bei all seinem Tun und Lassen korrekt zu verhalten. Jakobs Beziehung zu Lea und Rachel und später auch zu ihren Dienerinnen Bilha und Silpa führen zur Geburt von insgesamt 12 Söhnen, die zu den Stammvätern der 12 Stämme Israels werden. Jede einzelne Geburt wird begleitet von einem spirituellen oder emotionalen Ausdruck, sei es ein Dankgebet oder sei es die Hoffnung auf Liebe und Anerkennung. Die Beziehung Jakobs zu seinen Frauen und Kindern ist komplex und zeigt uns, dass in unserer Tora zwischenmenschliche Beziehungen und Familienangelegenheiten nicht beschönigt und idealisiert, sondern lebensnah und realistisch dargestellt werden. Zum Ende unserer Parascha entscheidet sich Jakob, nach Hause zurückzukehren. Nach Jahren des Schuftens bei seinem Onkel Laban verlässt Jakob zusammen mit seinen engsten Angehörigen heimlich das fremde Charan und begibt sich auf den Weg zurück in die Heimat. Jakob ist nun ganz alleine verantwortlich für eine große und wachsende Familie und eine große und wachsende Viehherde. Jakobs Leben ist ein Sinnbild für Verantwortungsbewusstsein, das verbunden ist mit Wachstum und Erfolg. Je größer seine Familie und sein Vermögen ist, desto größer ist auch seine Verantwortung. Nicht nur als Familienvater, sondern auch als Nachkomme von Isaak und Abraham und als Träger des Bundes mit Gott. Die Parashat Vayetze zeigt uns, dass Jakob trotz aller Schwierigkeiten und trotz aller Streitigkeiten stets auf Gott vertraut und den Weg geht, der ihm vorherbestimmt ist. Jakobs Geschichte soll uns dazu bringen, auch in unserem Leben die Verbindung zu Gott zu suchen und auch in schwierigen Lebenslagen unsere Werte nicht über Bord zu werfen. Jakobs Leben können wir als Auftrag sehen und als Ermutigung, dass auch wir uns auf unseren eigenen Lebensweg besinnen. Mögen auch wir in unserem Leben eine Himmelsleiter finden, eine feste Verbindung zu Gott. Und mögen auch wir in jeder Begegnung und Herausforderung einen Weg zu göttlichem Segen und Wachstum entdecken.
Bei uns im Judentum gilt das sogenannte Vorabendprinzip. Will sagen, in unserer Tradition beginnt ein neuer Tag nicht um 0 Uhr, sondern immer schon am Vortag mit dem Sonnenuntergang. Im Altertum hat halt kaum jemand gewusst, wann es Mitternacht ist. Und so wurde in der Antike eben ein Tag von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang gezählt. In unserer jüdischen Tradition hält man sich an dieses Vorabendprinzip bis heute. Und so beginnt unser Schabbat am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht. Reste von unserem jüdischen Vorabendprinzip halten sich bis heute im Christentum. Denken wir daran, der Sonntag wird schon am Samstag eingeläutet. Der Nikolaus kommt schon am 5. Dezember, wenn es draußen dunkel geworden ist. Käme er erst am 6. Dezember, also heute, am eigentlichen Nikolaustag, nach Sonnenuntergang, wäre der Nikolaus um einen Tag zu spät. Und so ist es auch mit Weihnachten. Wird es am 24. Dezember draußen dunkel und dumper, bricht der Heilige Abend an und damit beginnt Weihnachten. Obwohl ja laut Kalender streng genommen der erste Weihnachtsfeiertag erst am 25. Dezember ist. Das nur, weil sie mich immer wieder danach fragen. Ja, unser Shalom-Finale, da bin ich Ihnen jetzt noch die Lichtzündzeiten schuldig, unseres Manim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde, damit wir auch heute bei Sonnenuntergang unseren wöchentlichen Ruhetag, den Schabbat, vorschriftsmäßig begrüßen und willkommen heißen, eben wie einen guten Freund, der uns daheim besucht. Dazu gehört bekanntlich das Anzünden unserer beiden Schabbat-Kerzen. Problem dabei, ist der Schabbat erstmal angebrochen, dürfen wir kein Feuer mehr machen. Deswegen zünden wir die beiden Kerzen kurz vor der Schabbatruhe an und deswegen sind unsere Lichtzündzeiten so wichtig. Also, unsere beiden Schabbeskerzen müssen wir heute Abend angezündet haben. In Pilsen bis um 15.48 Uhr, in Hof bis um 15.51 Uhr und in Weiden, in der Wein, bis um 15.53 Uhr. Bayreuth 15.54 Uhr, Straubing sowie Amberg 15.55 Uhr, Regensburg, Ringsburg 15.56 Uhr, Bamberg sowie Salzburg 15.57 Uhr, Nürnberg sowie Erlangen 15.58 Uhr, Fürth 15.59 Uhr, München sowie Würzburg 16.02 Uhr, Augsburg 16.04 Uhr, Frankfurt am Main 16.05 Uhr, Ulm 16.07 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 16.13 Uhr. Ich sag so gern und ich sag's auch heute wieder, noch gut zwei Wochen. Am 21. Dezember erleben wir die Wintersonnenwende, dann werden die Tage wieder länger und dann beginnt auch unser Schabbat Freitag für Freitag um ein paar Minuten später. Wir hören uns wieder hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag um kurz nach 14:30. Wenn Sie bis dahin Sehnsucht haben nach einem Shalom, unser Shalom finden Sie auch immer als Podcast im Internet unter bayern2.de. Und wenn wir uns am kommenden Freitag im Radio wieder hören, haben wir in unserem Kalender den 13. Kislev 5785. Freitag, ja, der 13. macht uns nichts, aber schon rein gar nichts, denn die 13 ist uns eine absolute Glückszahl. Voilà, so se. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 13. Kislev einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Git Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Israel Chai.